Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich befinde mich hier gerade im Wohnzimmer von Milan Sievers und wir wollen heute über die Europameisterschaft reden, die gerade in München vorbeigegangen ist. Spektakuläre 7 Tage auf dem Königsplatz und niemand kann das Ganze besser einschätzen als der Announcer und Host vor Ort, der wirklich viele Aufgaben im Court Entertainment wahrgenommen hat. Und das ist Tim Noack, mit dem wollen wir über das Event reden und auch über das Sportliche. In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit der Episode. There's about 13,000 German fans in there, loving this atmosphere. Hallo Tim Noack, na, wie geht's dir und wo befindest du dich gerade?
Hi Max, mir geht's gut. Ich bin ziemlich platt, muss ich sagen. Die letzte Woche war extrem anstrengend, aber ich befinde mich noch immer und befinde mich zu Hause wieder. Ich habe die letzten Wochen praktisch am Königsplatz gelebt und jetzt bin ich aber ja nach wie vor in München, aber wieder in meinem Zimmer an meinem Schreibtisch.
Hast du denn wenigstens zu Hause gepennt in der Zeit?
Ja, das schon. Also ich habe ja das große Privileg gehabt, mit dem Radl 5 Minuten nur zum Königsplatz zu haben. Das heißt, ich war deutlich näher als alle anderen und ist dann doch auch irgendwie schön, halt dann während so einem Großevent dann zu Hause pennen zu können.
So ist es. Dann lass uns doch dieses Event gleich mal so ein bisschen angucken. Wir wollen nachher natürlich auch noch das Sportliche anschauen, wo du ja auch viel von mitbekommen hast. Aber was ist so dein erstes Fazit? Das ist jetzt gerade ein Tag erst vorbei. Was sagst du jetzt overall?
Oh, es fühlt sich ein bisschen so an, wie wenn man eine Serie durchgeguckt hat, die einen jetzt eine Zeit lang begleitet hat. Also ein bisschen Leere gerade da, weil einfach das Event natürlich auch im Vorfeld schon krass vorbereitet, krass organisiert war und wir da auch jetzt schon deutlich länger als nur die 8 Eventtage involviert waren. Und ja, jetzt ist es einfach vorbei und so Business as usual geht weiter. Aber ich glaube, das Fazit allgemein von uns allen, die da irgendwie jetzt mitgearbeitet haben, aber auch die irgendwie da waren, die zugeschaut haben und sonst auch einfach was in München da jetzt passiert ist, so die letzten 10 Tage waren es dann am Ende, ist, glaube ich, das Overall-Fazit einfach unfassbar, unfassbar positiv und ein ganz, ganz krasses Event und vielleicht eben so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, sowas in der Heimatstadt mal zu haben.
Ja, genau, für dich dann nochmal extra besonders, weil du einfach 5 Minuten entfernt wohnst.
Genau.
Was genau, damit es auch alle Bescheid wissen, was genau hast du jetzt eigentlich die letzten Tage gemacht und auch in der Vorarbeit?
Man merkt, es ist gar nicht so leicht, was das so zusammenzufassen. Ich bin im Grunde einfach in dieses Team reingerutscht, weil der Simon Vargas, der ja bei dir das letzte Mal zu Gast war, gemeint hat, er kann so jemanden wie mich brauchen, der halt irgendwie nichts so wirklich kann, aber alles so ein bisschen, so per Definition. Und hatte mich eigentlich dann praktisch als Side-Court-Announcer angedacht. Also das wäre wirklich nur der Job gewesen, wenn Court 2 und 3 parallel spielt, ein bisschen Musik laut leise zu machen und die Spiele durchzusagen und vielleicht ein bisschen die Ankündigungen, die Spiele anzukündigen. Und dann war es aber relativ schnell so, dass dann klar war, dass dieser Sidecourt 2 und 3 ein paar Tage auch nur, also am Feld 2 bespielt wird. Und das heißt, dass man da dann praktisch normales Entertainment machen kann und eben auch zwischen den Ball wechseln und halt ein normales Announcement. Dann war eben schon klar, dass ich das dann auch machen werde oder darf. Dann fanden das die Leute, sowohl Publikum als auch die dann vom Team, die es mitbekommen haben, ganz gut. Das heißt, dann durfte ich auch Sidecourt 1, also praktisch dieser Mini-Center-Court, wo Tribünen rundherum waren und auch eben TV übertragen wurde, da durfte ich dann auch ein bisschen aushelfen, weil es schon auch tough ist. Also der Julian, der das gemacht hat, hauptsächlich den Sidecourt 1, der hat auch teilweise da 7, 8 Spiele in Folge announced. Und das ist ja, jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, man spricht mal ab und zu und gibt einen Spielstand durch, sondern das ist halt mit Animation und mit Gas geben und die Leute pushen und das ist einfach unfassbar anstrengend. Und bei mir ist dann noch eine Rolle dazugekommen. Ich habe Sarah Niedrig, also ehemals Goller, dann noch als Host unterstützt, weil die als einziger Host eingeplant war. Rolle des Hosts ist sozusagen, die Pre-Shows zu machen, ab und zu mal irgendwie ein Crowd-Interview oder sowas und also sozusagen eher den journalistischen Teil. Und dann natürlich halt auch die Siegerinterviews oder manchmal dann eben auch die deutschen Teams, nachdem sie verloren haben, interviewen. Und genau, das habe ich dann immer, wenn ich praktisch nicht am Sidecourt war, habe ich das dann am Centercourt dann auch noch gemacht und vor allem dann auch die letzten Tage jetzt.
Und wie war das so? Weil das ist ja jetzt nicht das, was du, keine Ahnung, gelernt hast oder sowas. Du hast schon mal bei Comdirect diese Statistiken mal vorgelesen, das weiß ich noch am Centercourt. Ja,
höchst
anspruchsvoll. Aber ansonsten, ja genau, vor jetzt 6.000 Leuten dann irgendwie den Announcer zu machen oder die Interviews zu führen, wie war das?
Aufregend, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, vor dieser Pre-Show, ich habe das ein paar Tage vorher erst dann so wirklich erfahren, dass halt Tennis, ja Tim, übrigens du mit der Sarah Pre-Show, hab dann schon erstmal ein bisschen geschluckt, weil ich meine, das geht mir da bei Sponte dann auch immer so, dass ich halt eigentlich so vor einer Kamera oder im Stream, es ist eher so meine Comfortzone oder halt auch eher so das Fachliche, sage ich jetzt mal. Und dann halt eben On-Court oder halt Entertainment oder wie auch immer, ist schon deutlich mehr aus meiner Comfortzone. Und ich war auch krass aufgeregt. Also vor dieser Pre-Show, wo es halt dann eben heißt, ja, und hier sind eure Gastgeber. Und dann sind Sarah und ich diese kolossale Treppe darunter gekommen auf den Center-Court, der da halt dann irgendwie schon 4.000 Leute drin hatte. Davor war ich sehr, sehr aufgeregt, hab aber dann einfach halt irgendwie dann auch Bock drauf gehabt oder halt dann einfach gesagt, ja, scheiß drauf, ich zieh es jetzt durch, ich mach das und wird schon gut werden. Und hab Gott sei Dank auch das Feedback bekommen, dass man mir nicht angemerkt hat, dass ich sehr aufgeregt war. Also alle haben gemeint, ich habe das sehr ruhig gemacht und dass es sehr routiniert rübergekommen ist. Und dann war ich da erstmal ganz schön froh, weil es ist dann immer routinierter geworden, würde ich sagen, über die Woche. Aber gerade am Anfang war ja ich da schon ziemlich angespannt, immer vor der On-Air-Time, dann vor Live-Publikum.
Und allgemein Feedback, das wäre jetzt mein nächstes gewesen, habt ihr da schon ein bisschen was gehört, wie das so angekommen ist, was ihr vielleicht als gesamtes Team, ich würde mal jetzt auch das Court Entertainment mit Fallgrad, mit Axel und Norman da mal dazu zählen?
Ja, also klar, so ein richtig offizielles Feedback gibt's noch nicht. Wir kriegen jetzt von unseren Chefs sozusagen, also von Simon und Franzi, die Tage noch ein persönliches Feedback. Ich weiß, dass Beachvolleyball allgemein sehr, sehr gut angekommen ist, dass auch andere Sportarten oder auch der Florian Weber, also der sozusagen das alles organisiert hat oder da der Veranstaltungsleiter letztendlich ist, dass der Beachvolleyball ziemlich cool fand. Und ja, so die Leute, die halt eh Beachvolleyball feiern, haben gesagt, dass es einfach ein krasses Event war. Also ganz allgemein natürlich, Multisport-Event hat da schon nochmal eine Rolle gespielt, mit Sicherheit. Also dass es halt nicht nur Beachvolleyball war und dass dadurch halt allgemein einfach mehr Sportbegeisterte in der Stadt waren. Aber ja, ich glaube, dass es einfach ein Showcase sondergleichen war, dass Beachvolleyball in München unfassbar gut funktioniert. Also das wäre eigentlich meiner Meinung nach ein absoluter No-Brainer, in den nächsten Jahren hier große Turniere herzuholen.
Ja. Hast du sowas wie Zahlen, wie viele Leute da bei euch rumgelaufen sind? Also bist du da irgendwie eingeweiht an Zuschauern?
Nee, keine Ahnung. Also da habe ich wirklich noch nichts gehört. Ich meine, ich weiß, dass der Center Court eine Kapazität von 5.000 hatte und dann sogar beim Damenfinale oder Damenspiel um Platz 3, da gab es ja immer wieder Gewitterunterbrechungen und das Stadion musste geräumt werden und da waren dann trotzdem dann, glaube ich, 3.000 oder sowas, die wiedergekommen sind. Was halt für Sturm und Regen und alle waren schon nass und in U-Bahnhöfen echt ziemlich stabil ist. Und dann der Sonntag, das war ja einfach nur ein Traum. Ich meine, da war es auch nicht ganz so heiß wie die Woche über, hat es irgendwie so Mitte, Ende 20 Grad, blau-weißer Himmel und der Center Court ist aus allen Nähten geplatzt. Und das war wirklich, also ich habe, schon an Tag 1, wo ich gemerkt habe, so okay, shit, jetzt fängt das Ganze an, worauf man sich jetzt irgendwie Monate gefreut hat, habe ich schon permanent Gänsehaut gehabt, aber gerade der Sonntag, Publikum voll da, irgendwie, also ich durch Ballwechsel, durch Laola-Wellen, einfach irgendwie 20, 30 Runden Laola-Wellen und die Leute haben so Bock gehabt und jede Interaktion komplett aufgegriffen und das war einfach was, wo ja, wir sind da alle halt dann oben gesessen, also gerade Sarah und ich und haben dann nur immer so unsere Unterarme gezeigt, so von wegen, hier, guck mal, schon wieder Gänsehaut. Also das ist einfach krass, was da für eine Energie im Stadion war, die staatliche Antikensammlung ja gegenüber, die ja spektakuläre Bilder geliefert hat, dann auch im TV. Hat halt eine krasse Akustik, es hat einfach einen riesen Betonklotz, der da einfach den Schall zurückwirft und es war unfassbar laut in diesem Stadion und dann mit diesen Blechtribünen, wo dann halt immer noch so ein bisschen gestampft wurde und einfach Leute, die Bock auf Beachvolleyball haben, in einem Kessel, war einfach super spektakulär.
Du kannst es wahrscheinlich auch mit am besten einschätzen. Waren das denn irgendwie zum großen Teil Leute, die jetzt extra nach München gekommen sind oder waren da auch viele Münchner dabei, die da irgendwie die Woche über ins Stadion gegangen sind?
Ah, waren schon viele Münchner. Also so diese Beachvolleyball-Volleyball-Szene von München. Das war dann auch für mich halt irgendwie ganz cool, weil ich bin da natürlich voll drin. Das ist halt so mein Umfeld. Und das war dann teilweise schon fast ein bisschen schwierig, ohne unhöflich zu sein, halt nur mal kurz aufs Klo zu gehen, weil man halt alle, also wirklich alle 3,5 Meter irgendwen getroffen hat, der halt irgendwie so, hey, so, hier, erzähl mal und es ist cool und sowas. Das war dann, ja, teilweise habe ich mich dann ein bisschen schwer getan, weil ich da natürlich dann irgendwie kurz quatschen will und mich auch freue, dann irgendwie die Leute zu sehen. Aber es war wirklich viel Münchner Publikum da. Dann auch teilweise einfach Münchner Sportler, also Sportbegeisterte. Gerade ich habe ja Sportwissenschaften im Bachelor studiert. Da waren einige, die halt jetzt irgendwie für den Bayerischen Skiverband oder für Bayern München oder keine Ahnung was arbeiten, die dann dann da einfach da waren und die dann halt irgendwie geschrieben haben, so, hey, cool, guck mal, oder haben mir dann ein Foto geschickt von mir im Interview und dann haben wir danach halt dann noch kurz geratscht. Also war schon viel Münchner Publikum, viel Beachvolleyball-Fachpublikum, viel Sportpublikum allgemein, aber dann natürlich auch, was so ein Event halt ausmacht, international fast jedes Team, das halt ein bisschen Ambitionen hatte echt einige Fans dabei und
ja.
Ja, dann habe ich auch schon gehört, viele aus Baden-Württemberg, die halt dann sagen, boah geil, endlich mal nicht in Hamburg oder irgendwo an der Küste oben, sondern halt nur 3 Stunden Fahrt. Also das wurde einfach unfassbar gut angenommen.
Und das Ganze auch wahrscheinlich von den Spielern ganz gut angenommen, oder? Also da hast du bestimmt auch mit ein, zwei geredet, die fanden es wahrscheinlich auch ganz gut.
Ja, also international, klar, hat man glaube ich auch ein bisschen verfolgt auf Instagram, haben ganz viele halt einfach gepostet, so, boah München, was geht eigentlich mit euch? Oder halt dann auch die Schlangen vor den Stadien gepostet. Diese legendäre Training-Session hier von Sven und Konsorten vor 1500 Leuten.
Ja, gleich das, am ersten Tag.
Genau, ne? Und das passiert halt, da war halt Klettern aus und Klettern ist halt ein paar hundert Meter weiter und das sind halt, also Klettern ist ja auch eine coole, junge Szene, so auf den ersten Blick würden die auch ganz gut zum Beachvolleyball passen und die waren halt dann einfach da noch so rumgehangen und haben noch ein Bierchen getrunken und dann so, ah, guck mal, hier, da spielt ja jemand und dann haben sie sich einfach da hingesetzt und also Abschlusstraining vor 1500 Leuten ist einfach gestört. Also da war kein Platz auf diesen, ich mache jetzt Anführungszeichen, gerade Sidecourt-Tribünen, also da hat, glaube ich, eine Seite hat so 500 gefasst oder sowas und es gab ja 2 davon und dann am Zaun halt noch alles voll gestanden, das war schon einzigartig.
Ja, das war schon krass, weil, also das haben auch ganz viele dann gepostet, diese Schlange vorm Stadion, dann war einfach Klettern vorbei, weil es war ja auch ein Feiertag in München.
Genau,
Montag. Kam dann alles zusammen und sie wussten noch nicht so ganz genau, wie sie das regeln mit den Tickets rein oder ohne Ticket rein und dann war eben das Stadion komplett voll und dann haben sie eben Alternativprogramm gesucht, aber das ist auf jeden Fall der Wahnsinn.
Ja, oder auch dann gerade als Clemens und Nils das als letztes Spiel noch hatten, da haben die dann das Kletterstadion, was auch echt richtig, richtig cool war, daneben an, haben die als Public Viewing Arena kurz umfunktioniert und dann waren cool. 2 riesige LED-Walls, wo die Spiele gelaufen sind und da war auf alle Fälle nochmal satt 4-stellig Leute halt auch gesessen, die halt dann einfach sich da aufgehalten haben oder vielleicht vorbeigekommen sind und haben also 5.000 im Stadion, dann vorm Stadion, keine Ahnung was, zwischen 1 und 2.000 nochmal, die halt dann direkt nebenan mit der Kulisse, also da ist natürlich dann kein Ton auf den Leinwänden gelaufen, sondern das vom Stadion, was man natürlich perfekt gehört hat. War einfach, also zusammenfassend ein krasses Sportfest am Königsplatz eben, dann ein Kletter und dann vor allem aus unserer Sicht Beachvolleyballfest und ja, egal wer in München irgendwas mit Sport zu tun hat, hat einfach nur immer wieder gesagt, wie unfassbar geil ist es hier eigentlich alles gerade.
Ja, und das auch gilt auch für alle anderen Sportarten, glaube ich, das hört man aus allen Ecken, auch aus der Leichtathletik, die auch noch massig Medaillen da abgegriffen haben vom Rudern, ganz egal. Also das war schon eine sehr gelungene Veranstaltung insgesamt.
Ja, voll. Leichtathletik waren wir dann gestern, also Axel, Hanna, Sarah und ich waren dann noch und haben uns die 400 Meter Staffel noch angeguckt und das ist auch krass, weil das Olympiastadion, ich weiß nicht, ob du schon mal dort warst, aber das ist ja nicht nur architektonisch sehr besonders, sondern es ist ja auch so ein bisschen so in diese Hügel reingebaut und ich glaube auf jeden Fall mal 3/4 und nicht überdacht und dann hast du dieses krasse Zeltdach, wo dann aber auch halt die Sonne und das Licht durchscheint und dann halt eine mega schöne Sommernacht, der Himmel ist bunt, da drinnen waren, keine Ahnung was, 55.000, die egal welcher deutsche Athlet da halt dann irgendwie nur vorgestellt wurde, auch wenn er letzter geworden ist, einfach ausgerastet sind und das war auch wieder sowas. Ich habe noch nie Leichtathletik so wirklich in echt gesehen und jetzt, wenn irgendwas in München ist mit Leichtathletik, werde ich safe hingehen. Also wie geil ist es denn, dass du immer irgendwo was hast? Also da wird halt immer so gesagt, so und jetzt hier, letzter Versuch von XY im Schwerwurf und dann so und Achtung, hier, machen wir es mal laut für Hochsprung und in 2 Minuten geht 110 Meter Hürden los und das ist einfach, also du kommst aus dem Gucken nicht mehr raus und feierst dann auf einmal alles ab, also echt richtig cool.
Ja, das ist schon sehr geil. Das kann ich auch nur empfehlen. Aber wir müssen uns auf Beachvolleyball konzentrieren und da schauen wir uns nochmal das Sportliche so ein kleines bisschen an. Ja, ich glaube, man kommt nicht drum rum. Bei den Männern, die Schweden, Armand Hellwig werden Europameister. Ja, hast du halbwegs, wann hast du gemerkt, okay, das könnte hier was werden?
Ehrlich gesagt, ich habe es nie gemerkt, weil ich war, ja, von den Leuten, die jetzt da involviert waren oder die sich da so regelmäßig unterhalten haben, wahrscheinlich, also ich spreche jetzt auch so von Entertainment und gerade so die Jungs von Fallgrad, da habe ich deutlich mehr Ahnung als Beachvolleyball und der Manu von Fallgrad, der hat, glaube ich, nach der Vorrunde gesagt, Schweden wird Europameister. Und er hat, also, der, ich meine, natürlich hat der Ahnung von Beachvolleyball mittlerweile, aber ist jetzt nicht, also der könnte es jetzt nicht ernsthaft einschätzen und hat einfach so ein random Guess rausgehauen und ich glaube, wird sich geärgert haben, dass er da nicht mal irgendwie einen 20er auf, keine Ahnung was, irgendein Wettportal draufgesetzt hat, weil die Quote wäre geisteskrank gewesen. Aber ich muss sagen, ich habe in jedem Spiel, was Armand Hellwig gespielt hat, schon bei Herrera Gavira, also seit dem Viertelfinale, habe ich immer gesagt, so, nee, jetzt ist Schluss. habe ich dann, also gegen Herrera Gavira habe ich es gesagt.
Vorher war ja noch Nicola Cottafava auch.
Genau, ja.
Im Achtelfinale.
Genau, davon hatte ich zu wenig gesehen. Also das war, also ab dem Viertelfinale habe ich wirklich alles gesehen, weil da war es halt alles auf dem Center Court und sonst war ja teilweise parallel Court 1 und Center Court. Deswegen habe ich teilweise die Spieler gar nicht gesehen. Aber ich, also Herrera Gavira hat so krass gespielt, die sind so gut eigentlich zurzeit wieder. Und dann habe ich gesagt, so, ja gut, Herrera Gavira macht keinen Quatsch, bei den Schweden ist dann doch ab und zu mal, also in einem normalen Turnier, nochmal Quatsch dabei oder halt einfach irgendwo was, wo sie ein bisschen überdrehen. Und dann im Halbfinale war ich mir ganz sicher, dass Norwegen die abkocht und im Finale war ich mir ganz sicher, dass die Tschechen, also die Tschechen haben im Halbfinale Brühl Wozzak sowas von komplett rasiert. Also ich habe noch nie, das haben die auch im Interview danach mit mir gesagt, so von wegen, ja, dass es vielleicht das beste Spiel ihrer Karriere war. Das war unfassbar. Also da hat hier David Schweiner hat einfach krass geblockt und dass Perosic vielleicht der beste Abwehrspieler ist aktuell auf der World Tour oder zumindest in der Transition der mit der besten Quote, ist, also das war einfach nur beeindruckend und deswegen, also ich wette nicht, aber ich hätte wahrscheinlich sehr viel auf Tschechien gewettet. Ja, und dann haben die Schweden da einfach zu 16 zu 15 gewonnen, das Finale. Also ja, das war einfach komplett verrückt.
Komplett von einem anderen Stern irgendwie. Ja. Und ja, erstmal alleine die Auslosung quasi, dann kriegen sie Mosorum nochmal, hatten sie in der Gruppe schon.
Ja.
Da war das ja enges Spiel irgendwie.
Erster so Satz eng,
aber letzten Endes.
Zweiter dann nicht mehr, ja.
Ja. Wo der Vater danach noch zu mir meinte, ja, eigentlich haben wir nur Glück, also der Vater von Anders Mohl, dass wir haben eigentlich nur Glück gehabt, dass die nicht auf Anders aufgeschlagen haben, weil das war das zweite Spiel in diesem Turnier, im Spiel davor hatte Christian noch geblockt, da haben die sich noch abgewechselt.
Ja.
Und Anders offensichtlich nicht fit. Ich finde, was hat man auch dann im Halbfinale schon arg gemerkt, oder?
Ja, also man hat schon gemerkt, dass jetzt die Norweger nicht also dass es einfach keine gute Vorbereitung war für die. Also ich meine, Anders war ja wohl im Krankenhaus oder dann haben sie keine Touches gehabt, haben nicht trainiert in der Zwischenzeit. Und das hat man schon gemerkt, trotzdem eigentlich krass, dass sie fast wieder Europameister werden, also ja, obwohl sie krass angenockt sind. Und ja, das war halt auch was. Also wenn, ich muss sagen, ich habe sie jetzt auch, glaube ich, zum ersten Mal live spielen sehen. Und das ist schon verrückt, also was die für einen Superstar-Vibe ausstrahlen mittlerweile in der Szene und dann aber halt auch, wenn man sieht, wie gut die halt einfach sind und wie physisch und das halt dann auch mal live sieht und halt nicht nur immer vor dem Bildschirm, das war schon echt auch beeindruckend und dann umso beeindruckender, dass die Schweden, ja, die teilweise schwindlig gespielt haben und dann halt am Ende, also bei den Schweden fand ich es am beeindruckendsten, dass die halt einfach so klar in der Birne geblieben sind, weil ich hatte dann halt auch den Take. Ich hatte dann den Take im Finale so, ja gut, Perosic, Schweiner, die sind ja so ein bisschen Vizekönig. Die haben einmal in Doha irgendwie in so ein 4-Sterne-Turnier gewonnen gehabt, was aber nicht so gut besetzt war. Und sonst aber alle 5-Star oder Elite 16 oder World Tour Final immer Silber. Also die haben ganz oft Finale erreicht und dann, ich war mir sicher, ich fand die ultra nett. Die Jungs haben dann auch vor und nach dem Interview immer noch so ein bisschen mit denen gequatscht. Und dann, ja, habe ich halt dann auch nur so gesagt, so von wegen, so ja, jetzt ist Zeit, oder? So jetzt. Und dann haben die halt so gemeint, so, also ich hatte einfach das Gefühl, die sind unfassbar hungrig, jetzt endlich mal einen Titel zu holen. Hatten diese Finalsituation halt schon oft auf einer großen Bühne und war mir deswegen sicher, dass die einfach komplett da sind und habe mir halt einfach dann gedacht, jo, Schweden, jetzt schon die Riesensensation. Das geht nicht, dass die einfach jetzt nochmal perfekt spielen und die haben einfach nochmal besser als perfekt gespielt. Also das war das.
Die haben es wirklich so gut gemacht, ja. Das ist unfassbar.
Ja, ja. Da. Und ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der den, der den Sörum so abwehrt, wie der Orman. Also diese Diagonalschläge, die schnellen auf die Linie raus, da hat der war ja an jedem dran. Also der hat ja keinen, also Christian hat keinen auf den Boden bekommen. Oder ganz wenige, nur dann, wenn er halt dann mal hinten ganz lang geschlagen hat. Aber das war einfach beeindruckend. Und ich hatte auch den Hellwig nicht so als Blocker auf dem Schirm. Und der hat einen krassen Zugriff gehabt, das ganze Turnier über.
Ja, also das war schon krass. Vor allem, das vergisst man halt auch, oder man overlookt das so ein bisschen, dass die einfach einen krassen K2 spielen. Dass Blockfeldabwehr spielen wie sonst was. Und nicht nur ihr Sprung-zu-Spiel aus dem Sideout haben, sondern einfach Abwehr- und Block-Touches von einer anderen Welt haben teilweise.
Genau. Und dann halt auch einfach super beeindruckend, diese ganzen, also diese Kontakte, die jetzt so auf deutscher Ebene so ein bisschen bei den Sargstädters halt auch einfach so gut sind. Also das Überspielte, unten schnell einmal kurz hin und her aus dem Netz raussichern. Also da sind alle Touches halt einfach sicher und mit ganz viel Ruhe und da fällt einfach kein Ball auf den Boden, der ansatzweise zu kontrollieren oder zu erreichen ist. Und das ist sau beeindruckend, vor allem, ich meine, die sind 21, ey. Und ich weiß auch nicht, ob es schon mal gab, dass jemand U22 und Senioren-Europameisterschaft im gleichen Jahr gewonnen hat. Ich glaube, Anders Mohl war ja beim ersten EM-Titel, hat er, glaube ich, auch noch U22 gespielt, aber ich glaube nicht mit Christian. Aber dass einfach das gleiche Team dann einfach Copy-Paste, erst in klein und dann groß gewinnt, das ist schon.
Vor allem auch in der Reihe noch, die haben U18, U20, U22 Senior gemacht. Also
auch jetzt viermal Europameister.
Weiß nicht, ob es das gab. Wir können uns auf jeden Fall noch auf ein paar Jahre freuen, glaube ich, in der dieses Battle Schweden gegen Norwegen noch stattfindet.
Ist halt dann die Frage, ob's, weil natürlich ist das Spiel anfällig, was sie machen. Also da muss einfach alles passen, dass sie halt dann wirklich dominieren können mit dem Stiefel, den sie spielen. Ich habe dann auch teilweise so ein bisschen die Fragen bekommen von Leuten, die halt schon sehr viel Beachvolleyball verstehen, aber jetzt in letzter Zeit nicht so verfolgt haben, weil sie sagen, ja, aber warum, also eigentlich muss man ja als Blockspieler gegen die Run-and-Gun spielen, dass du sagst, du haust so drauf oder machst so viel Risiko im Aufschlag, dass ein kontrollierter Spielaufbau für die sehr, sehr schwierig wird, weil das hat man ja gemerkt beim Schweiner, der jetzt ja nicht super druckvoll aufgeschlagen hat im Finale. Jeder zweite Ball, der war irgendwo auf noch 1,5 Meter dann gestanden und dann hat's gescheppert links und rechts. Also die haben ja wirklich fast alles über 2 gespielt. Und ich bin gespannt, weil am Anfang war ja auch Karambula halt irgendwie sehr spektakulär und mittlerweile haben sich alle so ein bisschen eingespielt auf den Stiefel und ein Skyball ist selten ein Punkt und so weiter, ob das halt dann auch kommt. Das heißt, ja gut, die Schweden, je öfter man sie spielt, desto besseren Zugriff bekommt man auf diesen Style of Play. Aber ja, da kann man sich auf jeden Fall freuen und die hatten auch sofort das Stadion hinter sich. Also sind natürlich sympathische Jungs, gerade der David ist ja irgendwie auch, keine Ahnung, also sieht halt aus so wie der typische Schwede, einfach mit seinem Lockenkopf und super sympathisch und strahlt über das ganze Gesicht und die hatten sofort das ganze Stadion hinter sich und vor allem auch gegen Mol Sorum. Also bei Mol Sorum dann immer so ein bisschen die Frage, who is cheering for Team Norway, who is cheering for Team Sweden, war Schweden dreimal so laut. Also die haben wirklich da sehr viele Herzen und Fans gewonnen.
Ja. Also für eine Wachablösung, da brauchen sie noch ein bisschen, glaube ich.
Lass aber jetzt auch mal so ein kleines Leben sein. Fit gegen die spielen, dann schaut es vielleicht auch anders aus, aber trotzdem einfach eine geile Storyline auch.
Ja, richtig cool. Und dann sind wir noch bei den Männern gerade. Was sagst du zur overall deutschen Performance?
Ja, also ich glaube, dass jetzt Simon und Philipp, ich muss gestehen, ich habe sie kein einziges Mal spielen sehen, weil die immer Parallelspiele hatten, als ich dann announced habe. Aber ich glaube, das war ein bisschen abzusehen, dass die jetzt nicht aus der Gruppe rauskommen. Haben Brow & Musen gehabt und dann als zweites Samoilovs Medins. Also das hätte schon verrückt laufen müssen, dass die da eins von den beiden Spielen gewinnen. Aber was ich gehört habe, ist, dass sie, also ich meine, Brow & Musen war super deutlich, aber dass sie gerade dann gegen Samoilovs Medins, auch wenn das Ergebnis sehr deutlich aussieht aus dem Papier, aber wirklich gut gespielt haben. Also, dass sie wenig Quatsch gemacht haben und sehr erwachsen aufgetreten sind. Henning Winter, muss ich gestehen, habe ich auch kein Spiel gesehen. Gerade am Anfang war es halt so, dass ich permanent im Einsatz war und dann halt, wenn ein Spiel parallel war, wofür ich halt verantwortlich war, dann kann man natürlich nicht die Deutschen angucken. Und die Deutschen haben natürlich dann vorwiegend oder eigentlich nur auf Center Court oder halt dem Court 1 gespielt und außer dann Shanti und Sarah eben einmal auf Court 3 nach der Gewitterpause, das war spektakulär, aber ich glaube auch, dass es jetzt bei Winter Henning keinen, also dass sie gegen Brühl-Woschak verlieren, ist logisch, auf dem Zettel steht 14-15. Ich habe es nicht gesehen, aber Brühl-Woschak hat auch einfach ein krasses Turnier gespielt. Also die waren auch wieder richtig, richtig gut, haben ja davor noch Elite 16 in Hamburg gewonnen. Und dann, ja, Hubert Ressler ist natürlich ein Team, wo man sagt, das könnte man dann mal knacken. Aber
war auch kurz davor, muss ja, man sagen, genau. Leider. Ich habe es ja auch gesehen. Und genau am Ende, ganz spannend, da dann Sven so ein kleines bisschen eingebrochen, okay, und dann sein Sideout nicht mehr auf den Boden bekommen.
Ja.
Aber das wäre auf jeden Fall drin gewesen, da zumindest aus der Gruppe rauszukommen.
Ja, ja, wie gesagt, also das habe ich nicht gesehen, aber ich denke auch an sich, ja, wäre wahrscheinlich, muss mal gucken, gegen wen die dann gekommen sind, dann hätten sie gegen Elas Wickler gespielt in Round 1 und dann wäre da wahrscheinlich Schluss gewesen. Ja, und Fred Schnasova hatten zwei unfassbare Spiele auf dem Center Court, also gegen Perusic Weiner sehr, sehr gut gespielt und dann dieses Spektakel gegen Ermakora Pristouts, das eins der packendsten Live-Spiele waren, die ich gesehen habe bisher, also mit ersten Satz verloren, zweiten Satz dann glaube ich 18, 17 vorne, Martin Ermakora verletzt sich, hat da wirklich, also Tränen in den Augen oder hat richtig geweint, weil er so Schmerzen hatte.
Hat sich den Daumen gebrochen.
Genau.
Da, das kam dann hinterher Mittelhand, raus.
Glaube ich. Also ich glaube, dass er sich die Kapsel im Daumen gerissen hat und die Mittelhand gebrochen hat bei der Aktion. Und ja, spielt dann weiter, der verrückte Kerl. Und dann hat sogar Ermakora Pristouts Matchball. Lukas haut einen Ball ins Aus. Dann gibt es also Challenge und dann ist er mit der Fingerspitze dran. Also eigentlich war das Spiel schon vorbei. Und dann der dritte Satz halt ein Hin und Her ohne Ende. Also das war krass, da haben die richtig erwachsen und gut gespielt, vor allem weil ja Martin und Moore halt auch einfach ein richtig gutes, also ich meine, im ersten Spiel waren sie nicht so gut, da haben sie ein bisschen viele Fehler gemacht, das habe ich sehen können auf dem Sidecourt oder announced, aber dann gegen Lukas und Robin waren sie halt auch einfach, ich meine, sind super physisch, sind voll da. Und das Einzige, was sich, also wo sich Lukas und Robin ärgern müssen, ist ja das Spiel gegen Nölwak Tisa. Die Esten waren jetzt nicht so super gut irgendwie, dieses Turnier. Also hatten auf alle Fälle mehr Quatsch als sonst in den letzten World Tour Turnieren dabei. Also haben auch echt ein paar Fehler gemacht. Und da war es so ein bisschen das Sova-Pretschner von vor Hamburg in diesem Jahr. Also in Hamburg ist ja so ein bisschen der Knoten geplatzt bei dem deutschen Tourstop und dann halt eben Gstaad geil, jetzt eigentlich dann auch Hamburg geil und die ersten Spiele hier waren mega gut. Und da waren dann so ein bisschen alte Muster wieder drin. Ja, und deswegen war es da eigentlich ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, in die Runde 2 hätten, also die Tür wäre auf gewesen, sagen wir es mal so, weil dann hätten sie Hörl Horst bekommen, die ein mega gutes Turnier gespielt haben, aber
ja.
Center Court, dann nochmal Lukas und Robin gegen österreichisches Team, glaube ich, wären die Chancen ganz gut gewesen und dann schwupps, hat man die Revanche gegen Perusic Weiner im Viertelfinale, also hätte alles passieren können, aber ja, das war mit Sicherheit ein bisschen ärgerlich oder da war mehr drin.
Und dann haben wir noch Elas Wickler, die einen fünften gemacht haben.
Ja.
Die, ja, Licht und Schatten.
Ja.
Gleich am Anfang in der Gruppe das Ding verlieren.
Ja.
Und auch sich da nicht so richtig gut präsentiert. Dann so ein bisschen rausgespielt, gerade im, das war ja dann das dritte Spiel, ne, gegen Kratiger Brea nochmal eine gute Leistung gezeigt, genau, haben. Oder also wieder, am Ende ja, dann, ja, Klatsch, aber dann auch Nils irgendwie wieder reingefunden hat. Und dann gegen Moserum. Also wirklich gar keinen Stich mehr irgendwie gesehen.
Ja.
Ja, also da ging dann gar nichts.
Ja, also mit Sicherheit irgendwie schade. Ich meine, mein Gott, wenn man in so einem Turnier gegen Molsorum im Viertelfinale ausscheidet, da muss man sich keinen Vorwurf machen, dass sie halt gegen Molsorum im Viertelfinale kommen, weil sie die Gruppe verbimmeln. Das ist der Vorwurf, den sie sich vielleicht ein bisschen machen müssen oder wo sie sich ärgern, ja, genau, werden. Aber ja, am Ende, also wenn man sich jetzt das Niveau angeguckt hat im Halbfinale, also wie Perusic Weiner die Polen verdroschen hat und dann ja halt irgendwie Schweden und Norwegen sich da auf einem Level messen, da muss man dann auch sagen, glaube ich, dass auch Nils und Clemens da halt jedes Spiel verloren hätten dann ab da.
Ja, ja, das war irgendwie auf einem nochmal anderen Level. Es war übrigens das zweite Gruppenspiel, was Clemens und Nils verloren haben. Ja. Aber das erste haben sie sich sehr, sehr schwer getan gegen die Dänen.
Genau, gegen die Dänen auch.
Und dann gegen
1, ja.
Genau, und dann gegen Hall Horst eben das zweite verloren, dann den Umweg quasi übers Sechzehntelfinale, ja, gemacht und da, ja, sich den Weg so ein bisschen selber verbaut.
Ja, also ich glaube, am Ende ist das ein Ergebnis, was okay ist mit einem fünften bei einer EM. Was wahrscheinlich auch so aktuell den Stand des Teams so ein bisschen widerspiegelt, so da so immer dabei und mit einem Upset geht da schon mal auch was in Richtung Halbfinale oder halt eben hat mir auch in Hamburg eben gesehen, dass es funktionieren kann.
Ja.
Aber ja, Mein klar, für Clemens natürlich hätte man es besonders gegönnt, zu Hause halt dann noch irgendwie Halbfinale oder halt einfach nochmal zwei Spiele machen zu können. Aber ja, ich glaube, dass das in Summe so in Ordnung geht, wie es war.
Das glaube ich auch. Dann können wir gleich auf die Frauen schauen, wenn wir hier mit den Männern durch sind. Und zwar, genau, ich hätte auch alles gewettet vor dem Finaltag, dass Brona Hyberli das Ding nach Hause holen, weil also vor allem eine Nina Brunner ein wahnsinniges Turnier gespielt hat. Ja. Also wirklich meiner Meinung nach die beeindruckendste Spielerin da auf dem ganzen Turnier war, die durchgehend einfach jeden Ball verteidigt hat, den die Gegner auf ihre Seite geschlagen haben. Ja. Aber am Ende macht es dann doch Krawczynowska Gaudina.
Ja, also das ist ja, boah, das ist halt irgendwie nicht so das typische oder das schönste Beachvolleyball, was die beiden spielen. Und sieht halt teilweise, also auch gerade bei Tina Gaudina, sieht es einfach teilweise ein bisschen hölzern aus, aber es ist halt einfach gut. Also die machen keinen Quatsch, gerade wie sich halt die Krawczynowska halt gemacht hat oder was sie jetzt auch mittlerweile für eine Defense spielt, ist einfach beeindruckend. Also die war, fand ich, die bessere Spielerin sogar, also jetzt da in dem Finale. Und ja, am Ende, ich glaube, das geht vollkommen in Ordnung. Der zweite Satz super deutlich zu 15 und im dritten Satz war es ja auch nie gefährdet. Von daher sind es, glaube ich, sehr verdiente Europameisterinnen. Ich hätte eigentlich auch vor dem Finale gesagt, dass die Schweiz es macht. Und ich hatte dann eher noch den Take, weil ich die jungen Spanierinnen super beeindruckend fand. Also Alvarez Moreno. Da hatte ich eher noch den Take, dass da ein Upset im Halbfinale passieren gegen Brunner Hyberli. Aber als dann da Brunner Hyberli super souverän drüber gefahren ist zu 14 zu 17, habe ich mir dann gedacht, ja gut, im Finale brennt auch nichts an. Aber ja, meine Tipps waren nicht die besten bei dem Turnier.
Nee, bei mir auch überhaupt nicht. Aber vorher fand ich auch schon Tina Gaudina gerade irgendwie, obwohl du, wie du sagst, es sieht nicht immer alles so clean aus. Aber irgendwie merkt man dann, also sie trifft eben so oft die richtigen Entscheidungen. Vielleicht da auch einfach spiegelt sich das wieder, dass sie einfach jetzt die letzten paar Jahre am College gespielt hat, einfach unglaublich viele Spiele gemacht hat auf höchstem Level und dann einfach die Situation alle schon mal erlebt hat und die einzuschätzen weiß.
Muss man auch sagen, also hier Alvarez Moreno, die sind, glaube ich, beide Jahrgang 2002 oder so.
Genau,
2002, die müssen 20 sein, auch College ausgebildet. Und das merkst du, ey. Die stehen auf diesem Feld, egal wie groß der Center Court ist, und die hatte ich auch relativ viel halt eben am Side Court. Ich glaube, von denen habe ich am meisten Spiele gesehen, weil sie halt sehr weit, also sehr weit gekommen sind und halt verhältnismäßig viel auf dem Side Court gespielt haben. Und also die haben natürlich dann auch Schwächephasen, aber das ist auch ein brutales Team. Ich meine, die Blockerin ist 1,87 Meter, hat eine unfassbare linke Klebe und shottet aber auch gut, bewegt sich gut, super koordinativ stark, und die Abwehrspielerin, finde ich ehrlich gesagt, geht so ein bisschen in Richtung Nina Brunner. Also nicht sehr physisch, aber super sicher in der Abwehr. Also Stellungsspiel brutal, dann aber auch total schnell und halt groß genug und athletisch genug, um halt einfach zwei harte Winkel hauen zu können. Also finde ich einen ganz ähnlichen Spielertyp wie Nina Brunner. Und ja, die fand ich super beeindruckend. Also da, glaube ich, kommt auch, bin ich mir sicher, dass da jetzt die in den nächsten Jahren deutlich Team 1 werden in Spanien.
Ja, auf jeden Fall. Also sie fanden, glaube ich, alle da, also ich saß ja auf der Tribüne teilweise und da war egal, ob es Experte oder Laie war, die sind direkt aufgefallen.
Ja.
Alvarez Moreno, wie die gespielt haben, weil es einfach so sicher ist und auch einfach mit vielen Highlights gepickt, was Tania Moreno da hinten irgendwie die ganze Zeit rumwuselt. Und wie du sagst, 0-2er Jahrgang haben dann im Spiel um Platz 3 ja auch gegen Stamskron gespielt, die ja auch beide eine 2 noch vorne haben im Jahrgang. So, das ist dann eine kleine weiß ich nicht, Generationenwechsel gerade, der da stattfindet.
Ja.
Krawczynowska Gaudina sind, glaube ich, Tina Gaudina ist, glaube ich, mein Jahrgang, 98.
Ja.
Und die Krawczynowska ist auch 97 oder 98er Jahrgang. Ja, das vergisst man dann auch, dass die auch noch relativ jung sind.
Ja.
Also da kommt gerade auch einiges von unten nach. Das ist schon krass.
Ja, nee, das ist so. Also wenn man sich das jetzt mal anguckt, also ab dem Viertelfinale, klar, Menegatti während dem Turnier 32 geworden, dann Shanti.
Aber ihre Partnerin Gotthardi ist natürlich 19, auch der.
Genau. Nee, also aber jetzt, wenn man mal die so über 30 aufzählt, ist es Menegatti, Hyberli, Laboureur, dann Borgasude, so ein bisschen als das erfahrenste Team, und dann halt noch Anouk. Und sonst der ganze Rest, also alle sind irgendwie Anfang 20 oder Mitte 20.
Ja.
Ja.
da geht es gerade los, dass da eine kleine Ablösung stattfindet. Auch Anouk dann auch wieder mit Minia Bentele eine sehr junge Partnerin geschnappt.
Ja, ja.
Also
die war noch gut. Also ja. Da habe ich auch zwei Spiele anschauen können und also auch Minia habe ich davor noch nie so wirklich spielen sehen, muss ich gestehen, aber war echt beeindruckt. Also die hat das unfassbar gut gemacht, auch einfach richtig gut geblockt. Also super gutes Timing und so groß ist sie, glaube ich, gar nicht. Also ich glaube, die ist 1,81 oder sowas, aber einfach wirklich eine sehr, sehr gute Rolle im Block gespielt. Ja, und dann verlieren sie halt knapp in drei Sätzen gegen Storm Throne, wo ich im Voraus gedacht hätte, dass die Europameister werden. Von daher, also mega starker fünfter Platz für die beiden.
Ja, und das geht auch noch weiter mit den jungen Spielerinnen. Wenn man sich die Achtelfinals noch durch anguckt, da geht es noch weiter. Auch die Däninnen sind extrem jung. Ja. Dann sind Bübner Vegeta-Prete da drin, Scampoli Bianchin sind da drin. Hier Soria Gonzalez ist auch eine sehr junge dabei. Also ja. Das ist schon krass bei den Damen, was da gerade abgeht. Da können wir uns auf die nächsten 10 Jahre freuen, wenn ja. Dann alle dabei bleiben.
Die werden im Zweifel nicht schlechter die nächsten Jahre, die ganzen Mädels.
Ja, das ist schon krass. Ja. Und dann bleibt uns auch nur noch übrig, da einmal auf die deutschen Ergebnisse zu schauen. Wir haben ja. Eben schon ein, zwei Ergebnisse gehört. Wenn man es jetzt anguckt, einfach von den Platzierungen her, dann wäre es wahrscheinlich ein erfolgreiches Ergebnis fürs deutsche Team.
Ja, ich meine, es ist halt schon einfach schade, wenn bei einem Heimturnier kein einziges deutsches Team im Halbfinale ist. Es war trotzdem krass, also wie voll es war, wie die Leute Bock hatten, sich den Sport anzugucken, auch wenn kein deutsches Team mehr dabei war. Aber klar, du hast zwei fünfte Plätze. Das ist, ja, und dann halt auch, mein Gott, Borgasude verliert gegen die Europameisterin und Laboria Schulz verliert gegen die Vize-Europameisterin. Da muss man sich nicht schämen. Ja, ich bin mir sicher, dass Itlinger Schneider das ein bisschen gewurmt hat, dass sie halt schon im Achtelfinale raus ist gegen Menegatti Gotardi, weil das dann schon eigentlich ein Team ist, was man halt, oder was sie hätten schlagen können. Aber sonst finde ich, waren da jetzt auch keine also klar, Müller-Tillmann ist natürlich ein Riesending, dass die sich so schwer tun in dem Turnier und dann halt gegen Scampoli Bianchin verlieren, da muss ich auch sagen, das hatte Julian, also der eigentlich seit Court 1 kommentiert, also announced hat, hatte da dann seinen ersten Host-Auftritt und ich habe dem ein bisschen in die Scheiße geritten, wenn ich das mal so sagen darf, weil er hat mich halt am Anfang noch gefragt, so ja, wie ich das halt so mache und sowas und dann habe ihm halt gesagt, so ja, bereite dich mal einfach auf Müller-Tillmann vor, weil es gibt keinen Case, dass sie verlieren. Also ich war mir ganz sicher. Und zack, verlieren sie. Und er muss dann mit Müller-Tillmann Verlierer-Interview führen und hatte das halt nicht wirklich auf dem Schirm und hat dann auch irgendwie eine ungeschickte Frage gestellt wohl. Das hat auf jeden Fall alle sehr überrascht. Und das ist aber ja auch schon so ein bisschen so losgegangen. Also das erste Spiel war ja noch wirklich stark von den beiden. Vieira, Chamero, klar, natürlich auch erwartbar, aber super deutlich. Und dann ja, verlieren sie gegen Alvarez Moreno knapp in drei Sätzen, was man jetzt in Sachen Turnierverlauf, mein Gott, hätte auch ein Halbfinale sein können. Also das ist jetzt ja. Nicht so schlimm, sage ich jetzt mal, dass sie da verlieren. Oder war halt einfach ein super gutes neues Team. Aber ja, dann halt gegen die beiden jungen Italienerinnen Scampoli Bianchin in Round 1 ist natürlich super bitter und hat einem einfach mega leid getan. Weil ein großer internationaler Titel zu Hause ist halt, oder eine große internationale Meisterschaft oder Chancen auf Medaillen, ist halt was super Besonderes. Und wenn man da halt dann einfach nicht seine Leistung abrufen kann, tut einem natürlich super leid. Und um dann die deutschen Teams noch voll zu machen, Walkenhorst Lippmann, dass sie aus der Gruppe kommen, fand ich erstmal stark. Und ja. In Round 1 ja auch nicht chancenlos gewesen gegen Bübner Vegeta-Prete, also zu 19 und zu 20 verloren. Ich muss gestehen, ich habe bis auf das Warm-Up-Match gegen die Ukraine kein einziges Spiel gesehen, weil das halt am Anfang war, als alle ziemlich rotiert haben und die Sidecourts voll waren. Aber ich denke, dass das in Ordnung geht. Also kommen halt in Round 1, werden 17. und glaube ich, alles ein bisschen erwartbar gewesen so.
Ja, das war auf jeden Fall erwartbar. Haben sich da ja selber so ein bisschen geschlagen am Ende durch, keine Ahnung, unglückliche Kontakte einfach, wo du dann merkst, okay, da fehlt eine Routine einfach in den Spielsituationen. Aber völlig okay, dass dann auch Bübner Vegeta-Prete, die auch ein sehr gutes Turnier gespielt haben einfach, dass die sich dann weiterkämpfen.
Ja.
Weiß nicht, bei Müller-Tillmann zieht sich das jetzt so ein kleines bisschen durch seit Wien eigentlich oder seit der Bronzemedaille bei der WM. dass es dann nicht so ganz rund läuft. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas mitbekommen hast, weil auch ich kurz mit Julius Brink gesprochen hatte vor Ort, der eben meinte, bei Svenja sieht es momentan alles so ein bisschen lethargisch aus, so ein bisschen so, als wäre da irgendwas, aber ich habe eben da noch nichts mitbekommen.
Nein, also was ich mir vorstellen könnte oder was ich jetzt auch irgendwie so mal so ein bisschen aufgeschnappt habe in Gesprächen, ist halt, dass sie jetzt durch die Corona-Pause einfach Zeit hatten, mal drüber nachzudenken, wie verrückt das eigentlich ist, was so in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Und dass wenn die halt jetzt einfach ohne diese Pause gewesen wären, dann hätten sie wahrscheinlich halt die Welle einfach noch so weitergenommen und nächstes Turnier und wir spielen einfach geil und passt alles. Und jetzt ja ist halt so ein bisschen der Break, also war halt einfach eine Pause und dann ja in ein oder anderen Sachen der Wurm drin und halt auch einfach die Erwartungshaltung, dass man halt sagt, man irgendwie fährt dann nach Ostrava und es erwartet keiner, dass man sich fürs Hauptfeld qualifiziert und dann gewinnen sie das Ding, dann holen sie Bronze bei der WM. Das sind halt jetzt so Sachen, wenn man sowas halt in seiner Recordlist hat, dann ist man bei einer EM zu Hause natürlich halt irgendwie so. Das heißt so, yo, das ist eigentlich jetzt die größte deutsche Medaillenhoffnung. Und das ist natürlich halt einfach dann auch für den Kopf schwierig.
Ja, irgendwie sowas kann es sein. Wir wissen es nicht genau, können auch nur spekulieren so richtig. Aber das ist körperlich ist da eigentlich nichts.
Also oder, da habe ich zumindest nichts mitbekommen.
Ja, ich habe auch nichts gehört und eigentlich das hätte man dann vielleicht auch schon mitbekommen, vor allem, weil ich auch mit den beiden gesprochen habe und so. Also da dürfte eigentlich nichts sein.
Ja.
Aber gut, die Olympia-Quali geht erst in der kommenden Saison los und dann dann zählt's quasi.
Ja.
Also mal schauen. Natürlich jetzt eine gute Position sichern mit den Punkten, die man jetzt hier abgreift, ist natürlich auch schön, aber ist auch nur eine EM.
Ja,
genau. Da gibt es auch nicht so viel.
Ich glaube, da ist der emotionale Aspekt größer. Also, dass man sagt, irgendwie Heimpublikum und dann hat man es nicht geschafft, halt irgendwie noch mehr Spiele auf dem Center Court zu machen. Ich habe auch mit Carla dann noch ein bisschen gequatscht und die hat auch einfach gemeint, dass es einfach traurig ist, weil sie einfach noch mehr Bock gehabt hätte, halt hier zu spielen, weil es einfach eine ganz besondere Atmosphäre war. Also, ich glaube, da ist das irgendwie das Wichtigere oder das, was dann die Sportlerinnen und Sportler mehr wurmt, als dann am Ende halt irgendwie Punkte bei dem Turnier jetzt.
Ja, weil es auch so ein besonderer Center Court einfach war oder diese ganze Atmosphäre, weil sie es jetzt gerade, die fahren gerade durch die World Tour oder durch die Pro Tour und erleben einen leeren Center Court nach dem anderen.
Ja,
Das
ist ja auch das, wenn man sagt, die zwei Großereignisse dieses Jahr, also wenn man das mit der WM in Rom vergleicht, also Venue in Rom war ja bekanntlich sensationell, aber auch, wie gut im Verhältnis Musik und Animation und Presentation und so weiter war, weil das in Rom, das hast du ja fast nicht anhören können, wenn am leeren Center Court da irgendwelche Announcer sprechen, die Spielernamen nicht aussprechen können und da dann halt einfach, also keine Crowd Animation machen und gar nichts und das war einfach, wo ich mir so denke, ihr versenkt so viel Kohle in dem Event, dann holt euch da doch dann irgendjemanden dazu, der das kann und macht das nicht irgendwie mit Leuten, die sich nicht mal lieben, weil das ist ja wirklich, also es kann immer mal passieren, dass man den Namen von dem Spieler oder der Spielerin einfach falsch ausspricht oder das auch nicht aussprechen kann aus irgendwelchen Gründen, aus der Sprache oder das auch einfach mal vor der Aufregung dann doch wieder der falsche Name rauskommt. Aber wenn man permanent einfach Namen falsch ausspricht, das hat halt einfach was mit Vorbereitung und Recherche zu tun.
Ja.
Und egal, ob das ein Sidecourt-Spiel ist jetzt bei uns, da hat jeder sich die Mühe gemacht, davor mal nachzugucken, wie das ausgesprochen wird. Und wenn es mal nicht so war, dann kam aber ganz schnell eine WhatsApp oder irgendwie in der Intercom oder sowas eine Korrektur, dass es halt heißt, so hey, so Achtung, da spricht man nicht, keine Ahnung was, als Beispiel hier die Partnerin von Tjascha Kotnik, da steht ja Lovzin und die spricht man halt Lojin anscheinend. Also da habe ich mir davor noch von Nates den Input geholt und das hat halt dann auch irgendwer dann zweimal falsch gesagt und dann wurde es aber halt sofort korrigiert.
Ja.
Und wenn sowas halt ein ganzes Turnier durchläuft, genau, gehört dazu. Und halt auch so ein bisschen Zeichen von Respekt, dass man sich halt auch mit den Leuten auseinandersetzt, die halt dann da spielen.
Ja, also das war aber schon auf jeden Fall großes Kino da in München jetzt. Das hat man auch gemerkt, denn als Zuschauer war ich ja größtenteils, dass das läuft und dass da die ganze Zeit die Crowd im Griff war. Das war ganz geil.
Ja.
Dann habe ich noch eine Frage, weil wir gerade auch bei Walkenhorst-Lippmann war. Kira wurde dann am Samstag oder Freitag auf Krücken gespottet im Stadion und keiner wusste so genau, was passiert ist. Also ich habe nur zwei Infos. Es war wohl irgendwie nicht im Spiel, was los war und es sei irgendwas am Knie. Aber hast du da noch mehr mitbekommen?
Also ich höre das ehrlich gesagt gerade zum ersten Mal. Also ich habe da nichts mitbekommen, aber Wie gesagt, ich war jetzt so, was alles drumrum ist, oder habe auch jetzt nicht super viel Zeit auf Social Media verbracht. Die Stories waren jetzt wieder ein bisschen voller bei mir halt an den Finaltagen, weil man da halt dann auch mal ein Spiel einfach gucken konnte und jetzt nicht irgendwie da involviert war. Aber da habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Aber wird man mit Sicherheit dann, ja, die Beachvolleyball-Bubble ist ja sehr transparent mit Informationen. Von daher bin ich mir sicher, dass man das relativ schnell rauskriegt.
Wir kriegen das alles mit. Genau, dann stehen jetzt bald die deutschen Meisterschaften an. Da werde ich dann auch nochmal irgendwie besonders was machen. Aber da bist du sicherlich auch vor Ort, oder?
Genau, ich habe jetzt volles Programm. Ich fahre tatsächlich am Mittwoch nach Baden zu dem Future und mache da den Stream. Also kommentiere dort, bis ORF einsteigt sozusagen. Also ORF steigt dann mit den eigenen Leuten, glaube ich, ab Samstag ein. Und ich mache bis Samstag. Und dann mache ich am Sonntag noch die Bayerische Meisterschaft mit dem BR. Und dann fahre ich am Mittwoch in der Früh schon hoch nach Timmendorf. Und da wird's auch, also ich habe viele Nachrichten bekommen, es gab ja ein paar neue Mantahari-Produkte, die aufgefallen sind in München.
Hüte zum Beispiel.
Hüte zum Beispiel und Umhängetaschen und so weiter und so fort. Und ja, da, also dann spare ich vielleicht dem oder der einen oder anderen jetzt den Weg, mir Fragen zu stellen. Ich werde die ganzen neuen Sachen jetzt noch auf der Bayerischen Meisterschaft und in Timmendorf offline verkaufen. Also da wirklich nur für die, die halt vor Ort sind. Und danach geht alles, was noch übrig ist, online. Weil ich nicht so viele Lieferungen, also ist zurzeit ziemlich schwierig, einigermaßen bezahlbare Produkte nach Deutschland zu kriegen mit dem Shipping. Und deswegen, ja, wird das jetzt erstmal bei den zwei Beachvolleyball-Events halt noch offline verkauft werden und danach dann alles, was es noch gibt, wenn es noch was gibt, geht dann online.
Das ist gut zu wissen. Ich kann die Hüte auf jeden Fall empfehlen. Die haben
bei Sonne
uns auch den
und bei
Arsch,
Regen.
Bei Sonne und bei Regen. Ja. Die haben uns wirklich den Arsch gerettet am, was war das, Dienstag und Mittwoch, glaube ich, weil einfach die Sonne so gebrannt hat in München.
Ja.
Und
das war echt dann ganz cool.
Auf jeden Fall stabil.
Weil die halt dann auch, als ich es geschifft habe, haben den halt genauso viele Leute angehabt, weil der ist ja gewachsen. Also da zieht kein Wasser ein. Und das heißt, du bleibst komplett trocken drunter. Und dann hat man immer die Leute gesehen, die halt so mit dem Hut dann so da gesessen sind und dann ab und zu nur so einmal nach links und einmal nach rechts den Kopf gedreht haben, dass das Wasser runterläuft von links und rechts. Also ja, war ganz, ganz cool, dass da auch wieder so viel Mantahari-Zeug im Stadion zu sehen war.
Yes. Tim, wir haben uns jetzt hier schon wieder ein bisschen verquatscht. Wir sehen uns dann in Timmendorf, würde ich sagen.
Yes.
Danke dir auf jeden Fall für deine Einschätzung. Du darfst gleich nochmal loswerden, falls du noch was loswerden möchtest. Und ich sage schon mal vielen Dank und ciao.
Ja, ich vergesse es jedes Mal wieder, obwohl ich es mittlerweile weiß, dass ich die letzten Worte habe. Aber ja, ich glaube, einfach nochmal der Take an alle Münchnerinnen, Münchner oder egal wer, der einfach da war bei dem Turnier. Vielen Dank, dass ihr dieses Event so unglaublich gut angenommen habt und will euch nur ermutigen, jedes weitere Beachvolleyball-Event genauso zu feiern, weil es die Sportart und alle Akteure und alle im Umfeld einfach verdient haben.